Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wie Rico schon gesagt hat, sind wir heute im 1. Samuel. Bevor wir mit unserer Predigt starten, also wir sind natürlich unglaublich dankbar. Ich denke, die meisten haben die Kunde schon vernommen, dass unsere kleine Jemima geboren ist. Genau, Priscilla ist auch da hinten im Stillraum. Genau, wir sind sehr dankbar, aber man hat weniger Zeit und mehr zu tun. Genau, aber trotzdem, es ist ein Wunder und ein großes Geschenk, da sind wir sehr dankbar. Ja, aus Vilshofen gibt es auch Neuigkeiten. Am 23. Juni ist es nun endlich soweit. Nach Jahren des Betens, Fastens, Wartens und Hoffens zieht der Daniel nach Bayern. Tatsächlich der Daniel Penner und die Helene, seine Ehefrau. Am 23. Juni kommt der Umzugswagen zu uns. Sie ziehen um und ich glaube, am Samstag ist dann schon die Küche dran. Das heißt, ja, es geht in schnellen Zügen jetzt doch, wird es ernst. Ja? Wir können es uns noch gar nicht vorstellen. Bis jetzt war der Daniel immer ein schwebender Mensch, der kam und ging. Ja, und jetzt wird es plastisch, jetzt kommt er wirklich und da freuen wir uns sehr. Aber das ist auch ein Gebet wert. Ja, betet für uns als Team, dass das gut harmoniert. Ja, wir kennen uns bis jetzt nur aus der Distanz, jetzt wird's ernst, jetzt leben wir zusammen, jetzt beten wir zusammen, jetzt arbeiten wir zusammen. Das heißt, dass auch da das Team einfach zusammen bleibt, so wie es jetzt ist. Da bin ich sehr dankbar für. Gut, nur ein kurzes Update aus Vilshofen. Ich möchte nicht zu viel Zeit verstreichen lassen, weil wir auch noch Predigt hören wollen. Ja. Wir befinden uns im 1. Samuel-Buch. Und das letzte Mal, als ich predigen durfte, ging es darum, dass das Volk sich einen König wünschte. Und wie Gott trotz Ungehorsam gewirkt hat. Obwohl eigentlich Gott es nicht wollte, dass ein König eingesetzt wird, hat er es getan, aber er hat auch in diesem Ungehorsam des Volkes gewirkt. Und in dem Text wurde deutlich, wie Gott auch in und mit unseren Fehlern arbeitet und seinen Plan trotzdem vollführt. Können wir also ausrufen, Gott die Ehre, wenn meine Sünde dazu beiträgt, dass seine Gnade größer wird, dann gehört Sünde ja irgendwie auch dazu. Ja, Paulus würde sagen, das sei ferne, auf gar keinen Fall. Auch wenn Gott unsere Sünde scheinbar nutzt oder in der Sünde trotzdem noch wirkt, sei es ferne darüber nachzudenken, dass Sünde ja dazugehört. Und das ist ja irgendwie, man auch nicht ganz aus kann. Und einige Gründe, warum das auch so ist, dass das definitiv kein Honigschlecken ist, mit Sünde umzugehen, das finden wir in dem heutigen Text. Und der Titel der heutigen Predigt lautet, nimm Sünde nicht auf die leichte Schulter. Nimm Sünde nicht auf die leichte Schulter. Eine kleine wahre Begebenheit. Freunde erzählen, so einfach in einem Gespräch am Abend, dass sie Gott um ein Haus gebeten haben. Am besten so eins wie die Nachbarn bei ihnen, so eins mit Sauna und Keller und Pool und Wärmepumpe und Solar. So eins eben, wie es gerade alle bauen. So richtig schön, groß, zukunftssicher, am besten Selbstversorger, ganz wichtig. Ja, das Haus ist teuer, einige haben davon abgeraten, es kostet Zeit, wird viel verschlingen an Kapazitäten, aber das befreundete Ehepaar bleibt bei dem Gebet und bittet auch um Unterstützung. Tatsächlich einige Jahre später besitzt das Pärchen ein Haus mit Sauna, Pool und Wärmepumpe und die Einweihung ist im vollen Gange. Es wird gelacht, es wird gestaunt, es wird gesaunt, es wird gebadet. Alle freuen sich und sind glücklich. Es wird über den anstrengenden Bau und den erfolgreichen Abschluss des Projekts gesprochen. Auf einmal aus dem Nichts steht jemand auf und sagt, morgen gehe ich in Rente. Ich bin alt, meine Stelle ist schon besetzt. Ihr wisst, dass ich mir noch nie etwas von euch genommen habe. Ich habe noch nie irgendetwas getan und mich bei euch verschuldet. Ich habe stets auf ein sauberes und ordentliches Leben geachtet. Oder könnte jemand von euch sagen, dass ich jemandem von euch etwas schuldig bin? Alle sagen, nein, nein, du schuldest uns nichts. Wenn ja, dann würde ich es euch auch zurückzahlen. Also hört mir bitte jetzt gut zu. Ihr habt das bekommen, was ihr wolltet. Gott hat euch ein Haus mit viel Komfort und Luxus geschenkt. Aber wo ist die Anbetung? Wo eure Dankbarkeit? Auf diesem ganzen Fest wurde noch nicht einmal unserem Herrn gedankt. Stellt euch das mal vor, auf einer Hochzeit vielleicht auch, sowas in die Richtung. Und genau das, deswegen eine wahre Begebenheit, ist vor vielen, vielen Jahren in Israel passiert. Gut, es war kein Ehepaar, gut, es ging nicht um ein Haus mit Pool. Aber genau das Gleiche ist vor vielen, vielen Jahren in Israel passiert. Und wir steigen dort ein, wo Johann letztes Mal geendet hat, bei seiner letzten Predigt, bei dem Sieg gegen die Ammoniter, wo es danach ein großes Fest gab. Ja, Kapitel 11, am Ende gab es dann ein großes Fest. Jonah hatte beschrieben, wie Sauls Charakter in diesem Abschnitt des Sieges gegen die Ammoniter sehr hervorstechend war. Ja? Irgendwie besonders, er war nicht immer so, aber dort zeigte er doch einige geistliche Charakterzüge. Und während dem Siegesfest, das hatte Johann auch schon erwähnt, sprengt Samuel diese Feierlichkeit. Oder zumindest die anhaltende Feierlaune. Und eigentlich kann man den Text, der heute kommt, das Kapitel 12, in zwei ganz grobe Abschnitte teilen. In die Rechtfertigung, warum Samuel sein Amt niederlegt und wieso er jetzt Autorität hatte, nochmal zu dem Volk zu sprechen. Und dann eine eigentliche Mahnrede an das Volk. Das heißt, er steht mitten in dem Fest auf und schließt eine Mahnrede an, aber vorher macht er nochmal deutlich, dass das, was er jetzt zu sagen hat, auch Autorität hat. Wir möchten uns aus diesem Kapitel einige Punkte rausnehmen und die möchte ich euch gleich vorweg mitgeben. Das ist das erste, achte auf dein Zeugnis. Das zweite, hasse das Böse. Das dritte, tu Buße. Und das vierte, weiche nicht ab. Achte auf dein Zeugnis, hasse das Böse, tu Buße, weiche nicht ab. Ja, bevor wir mit dem eigentlichen Thema starten, finde ich es ganz spannend. Ich lese mal kurz den ersten Vers vor, Kapitel 12, Vers 1. Und Samuel sprach zu ganz Israel, siehe, ich habe auf eure Stimme gehört in allem, was ihr zu mir gesagt habt und habe einen König über euch gesetzt. Und nun siehe, der König zieht vor euch her, ich aber bin alt und grau geworden. Und meine Söhne, siehe, sie sind bei euch und ich bin vor euch gewandelt von meiner Jugend an bis auf diesen Tag. Ja, bevor wir mit dem restlichen Kapitel starten, fand ich das ganz spannend. Hier sind ein paar Kriterien für einen Rücktritt und einen Rückzug. Franz, gut aufpassen. Ja. Er sagt hier, erstens, ich habe einen Nachfolger. Ihr habt jetzt einen König, deswegen trete ich zurück. Zweitens, ich bin alt geworden und habe graue Haare. Graue Haare erfülle ich auch schon. Drittens, ich habe Söhne, die schon erwachsen sind, die jetzt auch schon unter euch mitmischen. Und viertens, ich habe eine lange Dienstzeit hinter mir. Seit meiner Jugend an diene ich euch. Und das finde ich spannend, weil er eigentlich begründet, warum er jetzt sich verabschiedet als Richter vom Volk. Also das sind vier Kriterien, da könnt ihr schon mal eine Checkliste für euch machen, wie weit ihr schon seid, welche Dinge ihr schon erledigt habt. Aber das ist noch nicht das Ende, wir kommen zum Schluss der Predigt nochmal darauf zurück. Also der erste Punkt heute, und den finden wir in Verse 3 bis 5, ist, achte auf dein Zeugnis. Es ist spannend, wie Samuel hier diese Mahnrede eigentlich einleitet. 3 bis 5. Hier bin ich, zeugt gegen mich vor dem Herrn und vor seinem Gesalbten. Wessen Rind habe ich genommen? Oder wessen Esel habe ich genommen? Oder wen habe ich übervorteilt? Wem habe ich Gewalt angetan? Oder aus wessen Hand habe ich Lösegeld genommen, dass ich dadurch meine Augen verhüllt hätte? So will ich es euch wiedergeben. Und sie sprachen, du hast uns nicht übervorteilt und uns keine Gewalt angetan und hast aus niemandes Hand irgendetwas genommen. Und er sprach zu ihnen, der Herr ist Zeuge gegen euch, und Zeuge sein Gesalbter an diesem Tag, dass ihr gar nichts in meiner Hand gefunden habt. Und man sprach, er ist Zeuge. In diesem Text sehen wir Samuels Schulterschluss zwischen seinen Taten und seinen Worten. Er macht hier deutlich, ich sag euch jetzt was. Ich sag euch jetzt gleich was. Aber glaubt mir, das, was ich sage, das lebe ich auch. Ich bezeuge das mit meinem Leben. Das ist ganz wichtig. Achte auf dein Zeugnis. Samuel hatte ein lupenreines Zeugnis. Ich habe heute mal ein paar Sachen mitgenommen. Oh. Da darf nichts drin sein. Genau. Also, ein lupenreines Zeugnis, so wie ein, ich weiß nicht, so ein ganz frisch aus der Spülmaschine genommenes Glas, das noch warm ist, ja. Das glänzt, wenn man genug Klarspüler reingemacht hat, ja, dann glänzt es und wunderbar. ganz dampfend heiß und einfach schön, ja, durchsichtig, man sieht alles, glasklar. So ein lupenreines Zeugnis hatte Samuel. Er macht damit deutlich, ich habe Autorität, euch was zu sagen, denn mein Zeugnis ist lupenrein. Und er sagt hier Dinge, die wir nicht tun sollten. Also Samuel hat diese Dinge natürlich nicht getan. Und ich finde das sehr spannend, weil er betont drei Sachen eigentlich. Erstens, er hat nichts genommen. Ja, keine Rinder, keine Esel, aber auch kein Lösegeld. Er hat nichts genommen von den Leuten. Das ist ein spannender Gedanke. Er hat nichts genommen, er hat niemanden übervorteilt oder betrogen, könnte man auch sagen. Und er hat niemandem Gewalt angetan. So wie dieses Glas ein lupenreines Zeugnis. Ich habe niemandem etwas weggenommen, ich bin niemandem etwas schuldig, ihr könnt mir nichts vorwerfen. Und ich habe da schon gedacht, manchmal sind wir Christen da ja schon ein wenig, sagen wir mal, großzügig damit zu nehmen. Ja. Wir Christen, wir nehmen eigentlich ganz gerne, weil wir das als Christen ja auch kennen, dass man sich gegenseitig gibt. Und dann kann es passieren, dass ich als Christ so eine Nehmkultur bekomme. Dass ich immer gerne nehme, weil alle sind immer so freundlich und geben so gerne. Und dann fange ich an, viel lieber zu nehmen, als zu geben. Und das kann aber sehr tückisch werden, vor allem wenn du dann mal jemandem etwas sagen willst, was er zu tun hat oder zu lassen hat. Und das ist hier, was er uns zeigt, ein Schulterschluss zwischen Wort und Tat bei Samuel. Er hat nie jemanden belastet von seiner Seite. Er hat nie irgendetwas mutwillig weggenommen, sondern er hat sich da reingehalten und versucht, wirklich seine Dinge selber zu regeln und es Gott überlassen, was passiert. Wir dürfen natürlich nehmen, es geht mir nicht darum, ja, zu sagen, man darf nichts annehmen. Das geht nicht darum. Im Gegenteil, wir sollen voneinander lernen, Dinge anzunehmen, aber wir sollen nicht dreist sein. Und das geht ganz schnell. Ah, ich habe einen Kfz-Mechatroniker in der Gemeinde. Oh, mein Auto, das ist so ein 1.000-Euro-Schein, das macht er bestimmt umsonst. Ja. Und so fangen wir schon manchmal an, uns gegenseitig ein bisschen auszunutzen. Also mit Vorsicht zu genießen. Ne? Wir dürfen einander helfen, wir sollen mit den Gaben dienen, die wir haben, das auch ohne Geld. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass man als Christ es zu selbstverständlich nimmt. Es ist irgendwie so ganz normal. Ja, der kann das, da gehe ich hin und der macht das für mich. Vielleicht sogar ohne ein Danke. Wir sollen einander dienen, wir sollen füreinander da sein, aber überleg doch auch mal, nimm dem anderen nichts weg, denn auch der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Vielleicht überlegst du auch mal, wem du noch etwas schuldest. Du darfst alles schulden, aber an Liebe sollte es niemals mangeln. Ja? Du darfst keine Liebe schuldig sein. Überleg mal, vielleicht ist dein Zeugnis gerade nicht ganz sauber. Vielleicht hast du viele Sachen, die dich beunruhigen, wo du in Schuld stehst, dann achte auf das Zeugnis und versuch das zu regeln. Es ist nicht falsch, mal Schulden zu haben, aber kümmere dich darum. Lass es ordentlich ablaufen. Samuel hatte hier auf jeden Fall ein sauberes Zeugnis. Die Frage ist aber, okay, Samuel, ja, das war ja auch hier ein Richter. Ja, der war ja, der musste das ja. Der musste ganz doll aufpassen. Der war ja ganz oben angekommen an der geistlichen Elite. Gilt das denn überhaupt für uns? Oder ist das nur für Richter und Propheten, dieser Maßstab der Tadellosigkeit? Dazu 2. Korinther 6, Vers 3 bis 4. Indem wir in keiner Sache irgendeinen Anstoß geben, damit nicht der Dienst verlästert werde, sondern uns selbst in allem als Gottes Diener erweisen, in vielem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten. Also das ist ja wohl auch ein Anspruch für uns heute. Ja, es geht nicht darum zu sagen, dass das eine spezielle Elite machen muss, so wie Samuel das jetzt dargestellt hat. Wir haben auch den Anspruch zu sagen, okay, ich muss auf mein Zeugnis achten. Warum? Im Korinther finden wir das, damit der Dienst nicht verlästert werde. Ich soll keinen Anstoß erregen durch das, was ich tue, was ich sage, was ich rede. Das ist der Maßstab, den Gott eigentlich an uns legt. Und das ist gar nicht so leicht. Ja, wenn ich mitbekomme, was unsere Nachbarn von uns mitbekommen, ja, dann muss ich schon manchmal tief schlucken. Ja, weil man einfach noch alles hört. Es gibt noch keine Bäume in der Siedlung. Ja, es gibt keine wirklichen natürlichen Barrieren. Und wenn du Fenster offen hast, schallt alles durch die ganze Siedlung. Da muss man aufpassen. Man darf, muss sich nicht verstellen. Ja? Wir sollen ja jetzt nicht Heuchler sein, die alle immer so tun, als wären wir ganz brav und nett, aber eigentlich ist es schrecklich bei uns. Und trotzdem sollen wir Acht geben. Wir sollen ordentlich sein. Wir sollen versuchen, uns zusammenzureißen und nicht einen Anstoß geben für die, die wir eigentlich erreichen wollen. Sei es Nachbarn, Arbeitskollegen oder wer auch immer. Das sind Dinge, die wir hier tun können. Ja? In 1. Timotheus 4, Vers 12, da sagt Paulus zu Timotheus: Niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen in Wort, in Wandel, in Liebe, in Glauben, in Keuschheit. Samuel sagt uns, das macht man lieber nicht. Oder er sagt eigentlich nicht das zu uns, sondern er hat das als Begründung festgelegt für sich, dass er jetzt Autorität hat, dass er nichts genommen hat. Und hier wird uns dargestellt bei Paulus, hey, das sollt ihr tun. Das heißt, du kannst auf dein Zeugnis achten, indem du Dinge nicht tust, und achten, indem du Dinge tust. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen aus einem Andachtsbuch bezüglich unseres Zeugnisses. Und zwar geht es da genau um diese Stelle aus 1. Timotheus 4, Vers 12. Doch auf welche Weise konnte Timotheus den Respekt seiner Umgebung gewinnen? Also mit dem Blick darauf, dass wir anderen Menschen ja auch was sagen wollen vom Evangelium, ja, sie ermutigen wollen, ermahnen wollen. Er sollte durch beispielhaftes Verhalten glänzen. Genau in diesem Punkt versagen die meisten jungen Leute. Mit Feuer und Leidenschaft wollen sie ihre Meinung an den Mann bringen, doch ihr eigenes Lebenszeugnis fällt unter der Last ihrer eigenen Forderungen zusammen. Es fällt ihnen leicht, die Fehler anderer aufzuzählen, doch dabei merken sie nicht, dass dies der einfachere Teil ist. Sie haben bisher noch nicht genügend Lebenserfahrung, um den Menschen wirkliche und praktische Lösungen für ihre Probleme anbieten zu können. Wir sollen auf unser Zeugnis achten, damit wir auch anderen etwas sagen können und damit nicht dann eben im Endeffekt es heißt, was sagt der mir denn? Der hat mir nichts zu sagen, schau dir mal den sein Leben an. Das ist wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Das ist ein hoher Anspruch, aber wir sollen eben auch sein wie ein Glas, das lupenrein ist, woran wir auch erkennbar sind, woran die Menschen merken, da ist was Besonderes dran. Die sind nicht perfekt, aber die versuchen wirklich, sich sauber zu halten, rein zu halten, gut zu sein, unbefleckt zu sein. Denn das gibt dann auch die Autorität, um anderen dasselbe zu sagen. Ja, das ist nicht einfach, aber diesen Maßstab, den stellt Samuel hier raus und den sehen wir auch im Neuen Testament. Diese gewisse Untadeligkeit eines guten Zeugnisses, die brauchen wir schon, gerade wenn wir im Dienst stehen. Ja, wir möchten den zweiten Punkt angehen. Ich gehe den Text einfach so anhand der Punkte durch. Das zweite ist, hasse das Böse. Und schau dem Herrn über die Schulter. Hasse das Böse und schau dem Herrn über die Schulter. Was Samuel jetzt hier macht, er hat erstmal klargestellt, ich habe Autorität, zu euch zu sprechen, weil ich ein klares, reines Zeugnis vor euch habe. Und dann fängt er an mit seiner Rede. Und es ist eigentlich genial, wie er das macht. In Verse 6 bis 13 erzählt er erstmal aus der Vergangenheit. Da bezieht er sich erstmal auf die Geschichte des Volkes Israel. Ja? Und er macht deutlich, er zeigt Gottes Treue und Israels historische Vergesslichkeit, die sich ganz durchzieht durch das Alte Testament. Zur Zeit der Patriarchen, also der Urväter, war es schon so. Zur Zeit der Richter war es dann besonders deutlich, ja, dieses Schema, sie haben nicht getan, was dem Herrn gefallen hat. Gott hat sie gerichtet, sie haben geschrien zu Gott, Gott hat einen Richter geschickt, er hat sie errettet und dann ging das Ganze wieder von vorne los. Sie waren ungehorsam und das die ganze Zeit. Ein ganz klares Prinzip, das sich durch die ganze Geschichte zieht. Und das Spannende ist, was Samuel jetzt hier macht, er macht deutlich, Gott ist treu gewesen von Anfang bis Ende, aber wer sich entfernt hat, das war das Volk. Sie haben immer wieder das Böse zugelassen. Sie haben das Böse in ihrem Leben zugelassen oder das Böse getan. Und geschickt überträgt er das Ganze jetzt gegen Ende auf die aktuelle Generation. Er hat von der Geschichte erzählt und jetzt sagt er, meine lieben Freunde, hier mit denen ich ein Fest feiere, bei euch ist es genauso. In 1. Samuel 12, 14 bis 17 lesen wir dann, wenn ihr nur den Herrn fürchtet und ihm dient und auf seine Stimme hört und gegen den Befehl des Herrn nicht widerspenstig seid und sowohl ihr als auch der König, der über euch regiert, dem Herrn, eurem Gott, nachfolgt, Wenn ihr aber nicht auf die Stimme des Herrn hört und gegen den Befehl des Herrn widerspenstig seid, so wird die Hand des Herrn gegen euch sein, wie gegen eure Väter. Auch jetzt tretet er zu und sieht diese große Sache, die der Herr von euren Augen tun wird. Ist nicht jetzt die Weizenernte? Ich will zu dem Herrn rufen, und er wird Donner und Regen geben. Und ihr sollt erkennen und sehen, dass eure Bosheit, die ihr getan habt, einen König für euch zu begehren, groß ist in den Augen des Herrn. Auch wenn Gott trotz unseres Ungehorsams wirkt, was er tut, hasst er das Böse. Er hasst es. Und er hasst es, wenn wir ungehorsam sind. Das dürfen wir nicht vergessen. Auch wenn er so gnädig ist, dass er uns in diesem Ungehorsam weiter benutzt und weiter bei uns ist und weiter treu zu uns steht, brauchen wir uns nicht einreden, dass Gott da irgendeinen Gefallen dran hätte. Er hasst es, wenn wir ungehorsam sind. Was Samuel hier eigentlich anspricht, ist, wir müssen wieder neu lernen, die Welt aus Gottes Augen zu sehen. Hier finden wir drei Dinge mit dem Herrn. In Vers 7 sind es Taten des Herrn, in Vers 15 ist es die Stimme des Herrn und Vers 17 die Augen des Herrn. Und die haben jedes Mal was Verschiedenes zu sagen. Und in dem Text hier, den ich gerade vorgelesen habe, die Stimme des Herrn und die Augen des Herrn, da kommt das vor, dass wir sollen die Stimme des Herrn hören. Und im letzten Vers, in Vers 17, den ich vorgelesen habe, dass eure Bosheit, die ihr getan habt, einen König für euch zu begehren, groß ist in den Augen des Herrn. Das heißt, wir müssen lernen, die Dinge zu beurteilen aus Gottes Augen. Und deswegen schau über Gottes Schulter. Schau über die Schulter des Herrn und schau und bewerte Situationen nach seinem Maßstab und nicht nach deinem. Wie viel macht Sünde uns aus? Die Israeliten haben hier wahrscheinlich sich total gefreut. Hey, wir haben Sieg gefeiert. Uhu, es war gut, dass wir einen König eingesetzt haben. Haben wir es nicht richtig gut gemacht? Vermutlich ist Samuel deswegen auch aufgestanden und hat sich geärgert. Hat gedacht, das muss ich jetzt nochmal korrigieren hier. Wir feiern hier nicht Saul und wir feiern nicht das Volk Israel, das jetzt einen tollen König hat, sondern wir feiern Gott, der gnädig war und uns trotz des Ungehorsams geholfen hat. Wie sehr stört dich Sünde? In Sprüche 8, Vers 3 heißt es, die Furcht des Herrn ist das Böse hassen. Stolz und Hochmut und den Weg des Bösen und den Mund der Verkehrtheit hasse ich. Und in zwei Situationen müssen wir lernen, dem Herrn über die Schulter zu schauen und zu lernen, das Böse zu hassen. Das Böse überhaupt wieder neu zu sehen. Und das erste ist als Beobachter. Das ist die Position von Samuel. Samuel beobachtet das Volk. Und er sieht, da läuft was nicht ganz richtig. Die waren so ungehorsam. Die haben den König gewollt, obwohl das Gott nicht wollte. Aber irgendwie stört die das nicht. Das stört sie nicht. Das muss ich korrigieren. Das heißt, das Erste ist als Beobachter. Wie gehst du damit um, wenn du Sünde siehst bei anderen? Traust du dich, in einer Gruppe Fehler oder Dinge anzusprechen, wenn du merkst, das läuft hier gerade völlig aus dem Ruder? Das gefällt gerade Gott überhaupt nicht in dieser Gemeinschaft hier. Ob jetzt Christ, bei Christen oder bei Arbeitskollegen, das ist erstmal zweitrangig. Wenn du Dinge siehst und hörst, die Gott nicht gefallen, wie verhältst du dich? Bist du still, sagst gar nichts mehr? Bist du eher der Apologet, der voll anfängt zu streiten? Aber denk dir das mal, wie reagierst du, wenn du Dinge siehst und hörst, die total gegen Gottes Ehre gehen? Trauen wir uns, die Ehre Gottes zu verteidigen, wenn Dinge auch wirklich böse sind? Ja, als Vater, was ich bei meinen Kindern beobachte, werte ich das richtig? Was ist gut und böse? Als Lehrer, was ich meinen Schülern sage? Als Ältester, was die Geschwister machen und untereinander reden, was ich mitbekomme? Wie werte ich das? Wie gehe ich mit Sünde um? Wir brauchen einen langen Atem und man muss nicht immer überall gleich mit dem Hammer drauf, aber wir dürfen es auch nicht unter den Teppich kehren. Wie gehst du mit Sünde um? Samuel hat hier das Bedürfnis gehabt, nochmal was klarstellen zu müssen. Und das hat er getan. Und genauso geht es auch uns untereinander, wenn wir Dinge beobachten. In Kolosser 3, Vers 6 sagt Paulus das zur Gemeinde in Kolosser. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in euren Herzen in Gnade. Auch das brauchen wir. Wir brauchen das, dass wir beobachtet werden. Wenn ich weiß, da beobachtet mich jemand, dann arbeite ich anders. Wenn ich weiß, dass da jemand vielleicht mal einen Finger drauf legt und mir sagt, das ist jetzt nicht ganz in Ordnung, dann habe ich auch an mich selbst einen anderen Anspruch. Und wir brauchen das untereinander, dass da einfach mal einer sagt, hey, irgendwie da läuft was nicht richtig. Wir brauchen es, wollen es halt oft nicht. Und das Zweite, das eigentlich noch Wichtigere ist, also wir hatten als Beobachter und jetzt als Täter selbst. Ich muss anfangen, das Böse zu hassen bei mir selbst. Bei anderen, da fällt es uns ja manchmal recht leicht, zumindest in Gedanken. Wir wissen dann manchmal nicht, wie wir es ansprechen sollen, weil wir es meistens erst hintenrum klären und dann mit der Person. Aber noch schwerer ist es wirklich, das Böse bei einem selbst zu identifizieren, wirklich zu sehen, zu erkennen. Und zwar das Richtige. Selbstmitleid ist nicht eine Art von Selbsterkenntnis über meine Boshaftigkeit, ja? Sondern wirklich zu erkennen, das ist böse bei mir, das habe ich falsch gemacht. Zum Beispiel als Vater den Sohn auf das Böse aufmerksam zu machen, das fällt mir sehr leicht. Das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht, auf damit, so jetzt ist Schluss. Und wenn ich dann selber über mich nachdenke, wie oft ich eigentlich auch zu ihm ungerecht bin, wie oft ich ihn ungerecht behandle, wie oft ich genervt bin, und dann sich beim Kind zu entschuldigen, das kommt manchmal irgendwie ganz komisch. Man denkt immer, die Kinder sind immer schuld an allem. Die machen immer alles falsch. Aber wenn man sich selbst anschaut, merkt man, oh, ich habe auch ganz schön viele böse Sachen, wo ich Gideon eigentlich nehmen muss. Und selbst wenn er noch so klein ist und ihm sagen muss, Gideon, das tut mir echt leid. Ich war da ungerecht zu dir. Das war nicht ganz in Ordnung. Ja, also das müssen wir lernen wieder aus für uns zu sehen, was ist böse an mir. Und ich muss mich dafür entschuldigen, ich muss dafür das gerade stellen. Ich muss diese Schuld begleichen. Und dafür brauchen wir aber eben gerade jemanden, der uns einen Spiegel vor die Nase hält. Wir brauchen das, dass wir erkennen, wo bin ich denn Täter? In welchem Bereich tue ich mich denn schwer? Was mache ich denn falsch? Wir müssen uns bewusst werden, dass wir Sünder sind und auch bis der Herr uns endlich holt, bleiben. Wir werden sündigen, aber der Herr holt uns und da freue ich mich schon drauf. Aber in dieser Zeit müssen wir identifizieren, was falsch läuft bei uns. Wir müssen das Böse lernen zu hassen, dann erkennen wir es. Wenn ich mit dem Bösen liebäugle oder das alles nicht so schlimm finde und Sünde kleinrede, auf die leichte Schulter nehme, dann werde ich das auch nicht sehen. Aber wenn ich lerne, das Böse richtig zu hassen, eine Abneigung gegen Böses zu bekommen, dann wird es mir auch auffallen. Und wenn dir jetzt vielleicht nichts einfällt und du denkst, böse, böse, ja, Sünden und so ein bisschen so und so, aber böse, böse bin ich ja jetzt nicht eigentlich. Dann brauchst du vielleicht mal wieder einen Spiegel. Mache ich dir Mut, lies Gottes Wort, dort hast du einen Spiegel, der dir jeden Tag sagen kann, wie du bist. Und es gibt noch viele andere Möglichkeiten, wie Gott sich offenbart. Ja, er seine Stimme uns zuspricht. Die Stimme Gottes offenbart sich unterschiedlich, ja, durch Gottes Güte, durch Gottes Wort, durch Gottes Züchtigung, durch Erlebnisse, durch Situationen, durch einen Bruder, der mich ermahnt, durch das Studium, durch stille Zeit, durch Andachtsbücher, durch Kalender, durch, das lässt sich fortführen. Aber wenn wir dann diese Stimme Gottes hören, so wie das Volk hier das gehört hat, ja, sie haben gehört, oh, der Samuel, was sagt der denn da, Wahnsinn, der macht uns total den Vorwurf, das mit dem König war eine blöde Idee, dann liegt es immer an uns, wie wir uns entscheiden. Das heißt, ich höre die Stimme als Täter, ich bin Täter geworden, ich höre die Stimme und auf einmal muss ich entscheiden, höre ich sie oder bin ich widerspenstig und ignoriere sie. Und in diesem Fall überführt Gott das Volk und es ist ausnahmsweise mal eine sehr schöne, ja, schöne Richtung, in die das Volk hier geht, die Erkenntnis haben über das, was sie getan haben, aber natürlich kommt das auch durch ein Wunder. Und wir lesen für den dritten Punkt, lesen wir ab Vers 18. Und Samuel rief zu dem Herrn, und der Herr gab Donner und Regen an jenem Tag. Da fürchtete sich das ganze Volk sehr vor dem Herrn und vor Samuel. Und das ganze Volk sprach zu Samuel, Bitte den Herrn, deinen Gott, für deine Knechte, dass wir nicht sterben, denn zu allen unseren Sünden haben wir das Böse hinzugefügt, ein König für uns zu begehren. Dritter Punkt, tu Buße. Wenn du das Böse angefangen hast zu hassen, wenn du es erkannt hast, auch bei dir, wenn du vielleicht deine Baustellen sowieso schon kennst, weil du erfahren bist darin, dann zeig der Sünde die kalte Schulter. Zeig der Sünde die kalte Schulter. Ich finde hier eine Beobachtung sehr faszinierend, und zwar, dass hier in diesem Fall ein Wunder zur Buße führt. Wie beschämt das Volk reagiert, wie es von der Macht Gottes dahingestreckt wird. Sie fürchten Gott, weil sie in diesem Wunder Gottes Macht gesehen haben. Im Vergleich zu Gott sahen sie jetzt aus wie so ein Glas. Nicht fragen, was das ist. Im Vergleich zu Gott sah das Volk auf einmal so aus. Und das, obwohl sie ja gerade um Feiern waren. Sie hatten doch gerade eigentlich ein Fest, sie haben doch gewonnen. Aber Samuel hat ihnen die Augen geöffnet, hat gesagt, ihr seht gar nicht, wie Gott leidet, weil ihr einen König habt, weil ihr ungehorsam wart. Das dürft ihr nicht kleinreden. Das haben sie erkannt und wir müssen das auch erkennen, immer wieder neu. Immer wieder neu. Und ich finde es so spannend, dass Gott hier jetzt eben ein Wunder nutzt. Und ich möchte euch mal fragen, was meint ihr, für was sind Wunder denn grundsätzlich eigentlich gut? Auch im Neuen Testament. Was wollte denn Jesus eigentlich mit seinen ganzen Wundern, seinen Heilungen? Genau. Umkehr, Buße, das ist das Ziel des Wunders. Wir finden das in Matthäus 11, 20 bis 22, weil da scheltet er die Städte. Er hat Wunder getan, er hat Menschen geheilt. Und dann sagt er, dann fing er an, die Städte zu schelten, in denen seine meisten Wunderwerke geschahen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Korazin, wehe dir, Bethsaida, denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Es kann sein, dass Gott zu dir spricht, dich ermahnt und auf ja, wunderbare Weise auf Böses hinweist. Aber du siehst und hörst es nicht, so wie hier diese Städte. Obwohl Wunder geschehen, obwohl wahnsinnige Sachen passieren, siehst du nicht, was eigentlich los ist. Es kann passieren. Wunder sind aber da, um Buße zu erzeugen. Und ich frage mich schon manchmal, was wir für einen Wunderbegriff haben. Und ich habe das auch für mich hinterfragt. Ich wünsche mir doch oft ein Wunder. Ich wünsche mir öfters mal ein Wunder für mich, ja? Dass Gott das macht und das für mich macht und mir dort hilft. Herr, schenke mir, Herr, hilf mir. Und wie häufig wünsche ich mir ein Wunder im Alltag. Auch für Vilshofen wünsche ich mir natürlich ein Wunder. Aber darüber nachzudenken, zu sagen, ein Wunder hat das Ziel, Buße hervorzurufen. Das heißt, es kann auch was Gewaltiges sein, was Mächtiges. Ein Wunder, das uns vielleicht auch zurechtbiegt. Dann ist sogar eine Krankheit ein Wunder Gottes, das uns zurechtbiegt, weil es aus dem Nichts kommt und keiner eine Erklärung hat. Alles kann ein Wunder sein, das uns auch zur Buße führen soll in gewissen Lebensbereichen. Es muss nicht. Ja, versteht mich bitte nicht falsch. Ja, Gott hat verschiedenste Wege und verschiedene Dinge, aber lasst uns das prüfen. Lasst uns die Augen aufmachen und sehen, was Gott um uns herum tut, wie er unsere Situation bestellt. Und ob er uns nicht persönlich zur Buße rufen möchte. Wunder sind etwas Wunderbares, weil sie auch unseren Unglauben offenkundig machen. Wenn ich mich über etwas wundere, was Gott getan hat, dann habe ich es nicht richtig geglaubt, dass er es tun kann. Das heißt, Wunder, und ich habe das sehr oft, dass ich dann total fasziniert bin. Ja? Und dann merke ich aber auch, ich habe auch gar nicht ehrlich damit gerechnet, dass jetzt sowas passiert. Und da sollten wir hinschauen und sagen, Herr, es tut mir leid, ich habe da nicht so dran geglaubt. Wunder zeigen uns Gottes Macht und stellen unsere Sorgen in den Schatten. Und Buße ist das, was oft dabei rauskommt, wenn wir Wunder erleben. Wir brauchen Gottes Eingreifen, um auch wirklich Buße zu tun. Ja, und das ist für mich, ich möchte nur kurz auf den Begriff Buße eingehen, dann sind wir schon bald durch. Das Wichtigste, wenn wir umkehren wollen, so wie das Volk hier tut, ja, das Volk kehrt um, es ruft zu Gott und sagt, oh Herr, vergib uns. Das Wichtigste ist erstmal, eine echte Buße kommt von Gott. In Römer 2, Vers 4 heißt es, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Gottes Güte, Gottes Treue, wie es beim Volk war, leitet dich zur Buße. Wir können zwar auf die Knie fallen und das sollten wir auch tun, aber echte, aufrichtige Buße kommt von Gott. Und ich habe den Eindruck, da ist oft, also bei mir, und ich beobachte das auch bei anderen, eine große Not. Eine aufrichtige Buße, nicht eine gestellte Buße, die der Kopf sagt, ich habe das falsch gemacht, ich muss um Entschuldigung bitten, so wie Gideon das jetzt macht. Ja. Der weiß genau, ah, Entschuldigung sagen und dann haue ich gleich nochmal auf. Ja. Ich habe manchmal den Eindruck, wir haben eine Kopfbuße in uns. Und wir müssen Gott bitten, dass er uns zu echter Buße führt, die vom Herzen ist, dass wir eine Leidenschaft für ihn entwickeln, dass es wirklich von uns heraus kommt. Und das tut Gott bei dem Volk hier durch dieses Wunder von Donner und Regen, wo sie erkennen, wie mächtig ist Gott und wie klein sind wir, wie schmutzig. In unserem Text finden wir auch eine klare Reihenfolge, wie die Buße abgelaufen ist. Wir haben erstmal die Verkündigung von Samuel. Das Wort wird verkündigt, dann geschieht noch ein Wunder als Nachdruck und das ist im Neuen Testament ähnlich immer gewesen. Ja, Jesus hat gelehrt, aber er hat auch Wunder getan, das wurde zum Nachdruck für seine Lehre. Das hat Furcht ausgelöst beim Volk und diese Furcht hat zu einer Sündenerkenntnis geführt, weil sie gemerkt haben, Gott ist heilig, wir sind es nicht. Und das wiederum hat sie dazu geführt, dass sie sich niedergebeugt haben vor Gott. Und diese Überführung, die bewirkt Gott, denn wir können auch Wunder erleben und es passiert nichts. Darum müssen wir Gott bitten, dass er uns wirklich zu Buße führt. Und diese Buße, das ist sowieso ein Geheimnis, da könnte man auch Stunden füllen, um dieses Wort genauer zu betrachten. Ich möchte es euch versuchen, noch ein bisschen zu veranschaulichen. Wir haben es nötig, dass Gott uns überführt und unsere tieflichen geistlichen Bosheiten offenbar macht. Und das Ganze läuft ein bisschen, unser Glaubensleben läuft ein bisschen wie eine Spülmaschine ab. Ja? Ich bin das schmutzige Geschirr. Ja? Du auch. Ja? Wir sind schmutziges Geschirr, so wie dieses Glas hier. Sagen wir mal, Gott ist das Wasser, natürlich jedes Beispiel hinkt, aber wir gehen das jetzt einfach mal so durch. Sagen wir, Gott ist das Wasser der Spülmaschine. Die Maschine an sich ist das Gebet, das uns ermöglicht, mit dem Wasser überhaupt in Kontakt zu kommen. Die Maschine, wo das Wasser durchfließt. Ja, dann haben wir noch einen Spülmaschinentab. Das ist die Buße, ja, die uns mit Seife sauber macht. Ja, die sauber macht, wenn ich sie einlege und den Herrn um Vergebung bitte. Aber ich kann auch ein Spülmaschinentab in die Spülmaschine legen und wenn kein Wasser kommt, dann bringt es halt nichts. Das heißt, ohne Wasser, ohne Gott, bringt die Buße nichts. Wenn ich einfach nur bereue, aber keine aufrichtige Buße da ist, dann bringt das Tab auch nichts. Dann haben wir noch einen Klarspüler, ja, damit es auch richtig schön sauber wird und ein bisschen Salz. Das schadet auch nicht für die Klarheit. Und das sind Dinge, die uns helfen in unserem Glaubensleben immer wieder zu diesem Zustand zurückzukommen. Ja? Das Salz ist vielleicht so ein bisschen das Böse erkennen, ja? In die Wunde streuen und tut es weh, zu erkennen, was ist böse. Und der Klarspüler ist Gottes Wahrheit, die nichts übrig lässt. Die nichts übrig lässt von Heuchelei, die uns ganz durchdringt. Und wenn wir das immer wieder tun in unserem Glaubensleben, zu sagen, ich gehe ins Gebet, ich mache mein schmutziges Geschirr in die Spülmaschine rein, und ich bitte um Vergebung für was ich getan habe. Ich tue den Tab rein. Ich tue alles zulassen, was ich auch falsch gemacht habe. Ich ignoriere das nicht oder stecke es weg, sondern ich lasse es zu und lasse die Wahrheit Gottes in mich eindringen. Tue ich noch ein bisschen vom Klarspüler rein. Und das Spezialsalz. Dann wird Gott uns wieder sauber machen. Dann kommt das Wasser. Ja? Ich muss mich ihm ausliefern, zumachen, im Gebet mit ihm das besprechen. Und er macht uns wieder sauber. Er hat es uns versprochen. Und dann sehen wir wieder aus wie vorher. Das ist für uns Menschen sehr schwer vorstellbar. Aber wir sehen wieder aus wie vorher, wenn wir die paar Schritte beherzigen und Gott macht uns sauber, wenn es ja vom Herzen kommt und wenn Gott es bewirkt. Wie häufig wäschst du dich und dein Herz? Wie oft bereinigst du deine Fehler, deine Bosheiten? Und bitte nimm dir Zeit dafür. Und ich muss das auch wieder tun, weil ich es oft im Kopf habe, aber mir nicht wirklich die Zeit nehme, um mich hinzusetzen und Gott um Vergebung zu bitten. Oft läuft es so irgendwie nebenbei, mit der Geschäftigkeit. Aber wirklich umzukehren und den Herrn um Vergebung zu bitten, und genauso auch die Menschen um uns herum. Und wenn du deiner Meinung nach eigentlich schon so ein lupenreines Leben hast, dann bitte Gott einfach mal, zeig mir, wie ich bin, bete das mal einen Monat lang. Dann erkennst du bestimmt auch deine Krümel am Glas. Lass dich wirklich von Gott auch demütigen, wenn er dir Dinge auftut, wenn dir was gewiss wird, denn er will dich ja wieder erbauen. Und das ist jetzt auch der letzte Punkt. Zeig der Sünde zwar die kalte Schulter, aber weiche auch nicht ab. Weiche nicht ab. Lass die Sünde auf Gottes Schultern ruhen. Das ist ein Kampf. Immer wieder Geschirrspülen. Das ist anstrengend. Das nervt mich auch. Ja, selbst der echte Geschirrspüler nervt mich schon. Ja, rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Hört ja gar nicht auf. Aber das ist im Glaubenskampf genau das Gleiche. Ich muss es immer wieder tun, weil es wird nun mal schmutzig. Es wird schmutzig. Ich beschmutze mich Tag für Tag und ich muss zum Herrn umkehren. Und ich muss zu ihm gehen. Aber dann, wenn ich bei ihm bin, und das ist das Schöne und das ist das faszinierend Gewaltige, was wir auch in diesem Text hier sehen, was passiert, als das Volk wieder mal zu ihm umkehrt und Buße tut und sagt, Herr, vergib uns bitte, ich will nicht sterben. Da sagt Samuel zum Volk, fürchtet euch nicht, ihr habt zwar all dieses Böse getan, nur weicht nicht ab von der Nachfolge des Herrn und dient dem Herrn mit eurem ganzen Herzen und weicht nicht ab, denn ihr würdet hinter den Nichtigen herlaufen, die nichts nützen und nicht erretten, denn sie sind nichtig. Denn der Herr wird um seines großen Namens willen sein Volk nicht verlassen, denn es hat dem Herrn gefallen, euch sich zum Volk zu machen. Dann später nochmal, nur fürchtet den Herrn und dient ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen, denn seht, welch große Dinge er an euch getan hat. Wenn ihr aber dennoch Böses tut, so werdet ihr sowohl ihr als auch euer König weggerafft werden. Weiche nicht ab, folge nach und in all den Kämpfen trotzdem festhalten. Darum geht's. Jetzt wieder nachfolgen, wenn Gott dir Dinge offenbart, gezeigt hat, du schwach bist, du müde bist, du nicht mehr kannst, weil du eigentlich vielleicht von deiner eigenen Boshaftigkeit überrollt bist oder von der Geschäftigkeit, die dir gar nicht mehr zulässt, dich selbst zu sehen, dann bleib trotzdem bei ihm. Egal was kommt, halte an ihm fest, weiche nicht ab. Es gibt immer wieder einen Neuanfang. Immer wieder. Die Spülmaschine steht offen. Setz dich rein, lass dich reinigen. Ja, hier sind noch einige Punkte, aber ich kürze das jetzt ganz schnell ab. Mir geht es darum, euch deutlich zu machen, Samuel hat eine ganz schöne Art, hier mit dem Volk zu reden. Total ernst und direkt ins Herz rein. Aber was hier für Verheißungen und auch Mutmacher drin stecken, das ist einfach genial. Er sagt, sie sagen, sie fürchten sich und er sagt, fürchte dich nicht. Ganz Spitzfindige haben jetzt gemerkt, hä, vorne heißt es doch, fürchtet den Herrn, jetzt fürchten sie sich, jetzt sagt er, fürchte dich nicht. Es geht hier darum, sie sollen sich nicht fürchten vor dem Tod. Ja, sie haben gesagt, oh, bitte, wir wollen nicht sterben. Und davor sagt er, fürchtet euch nicht. Es geht nicht darum, dass er ihnen jetzt sagt, habt jetzt keine Angst mehr vor Jesus oder vor Gott. Und genau das sagt auch Jesus zu uns. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Das Nicht-Abweichen von der Nachfolge, was hier im Text beschrieben ist, ja, finden wir im ersten Johannesbrief so deutlich. Bleibe in ihm. Ich habe da ein Lieblingsbild von dem Bleib in ihm. Ein Faultier. Das sind einfach faszinierende Tiere. Ich liebe sie. Nicht, weil sie faul sind, sondern weil sie sich festklammern. Das sind geniale Tiere. Die haben ja solche Krallen, dann hängen die so im Baum. Und die hängen da. Und die hängen da immer. Die hängen da immer, sogar wenn sie tot sind. Die halten sich fest. Und dann sind sie gestorben und dann bleiben die da hängen. Das ist Wahnsinn. Weil sich die Muskeln so verkrampft haben, dass sie da einfach hängen bleiben. Und so müssen wir uns wirklich an Gott festhalten. Egal, wie dreckig es wieder war. Egal, wie oft wir diese Spülmaschine benutzen müssen. Festhalten, klammern an Gott und sagen, ich lass da nicht los. ich möchte dir nachfolgen, ich möchte mit dir wieder neu starten. Ja, wir müssen wieder neu starten, es hilft nichts. Es darf nicht abnutzen bei uns, wieder Gas zu geben mit Gott. Diene von ganzem Herrn, von ganzem Herzen dem Herrn, diene dem Herrn, ja. Gott verlässt euch nicht, sagt er hier, vertraue auf Gottes Zusagen, ihr seid auserwählt, sagt er ihnen hier noch. Und das, obwohl sie ungehorsam waren, aber jetzt gibt er ihnen Mut und sagt, Gott bleibt bei euch, er hat euch ja auserwählt, er kann gar nicht anders. Und er hat auch dich ausgewählt, wenn du auf seiner Seite bist, er bleibt bei dir, aber liefer du dich ihm wieder aus. Hör nicht auf, ihm nachzufolgen, weiche nicht ab. Vergiss die Wunder Gottes nicht, die du erlebt hast in deinem Leben. Das bewahrt dich auch vor Hochmut. Und die Warnung, ja, genauso auch an uns, wir sollen Sünde nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es hat Konsequenzen für uns, unser Leben, die wir uns manchmal gar nicht vorstellen können. Aber durch Gottes Gnade dürfen wir hier durch die Erde gehen, bis wir endlich bei ihm sind. Und das ist auch der nächste Punkt. Bis wir endlich bei ihm sind, haben wir hier zu kämpfen und zu dienen. Und auch Samuel weiß das. Und wer jetzt vorhin seine Checkliste abgearbeitet hat, ja, ich habe einen Nachfolger, ein König wurde eingesetzt, bin alt, ich habe graue Haare, ich habe Söhne, ich habe eine lange Dienstzeit, dann noch ein Vers für die Person, für den Vers 23 noch interessant ist. Auch ich, fern sei es von mir, gegen den Herrn zu sündigen und aufzuhören, für euch zu bitten, sondern ich werde euch den guten und richtigen Weg lehren. Den guten und richtigen Weg zu lernen, da gibt es kein Ende für uns. Da gibt es keinen Rücktritt. Von offiziellen Bereichen vielleicht, ja, dass wir sagen, ich gebe gewisse Dinge ab. Aber den guten und richtigen Weg zu lernen, das machen wir bis zum Schluss, bis der Herr uns holt. Und genauso auch füreinander zu bitten. Das heißt, Lehre und Gebet, egal in welcher Form, machen wir bis zum Tod und bis zum Schluss. Amen. Ich bete nochmal. Vater im Himmel, ich möchte dir so sehr danken, dass du uns ermahnst in deinem Wort und dieser Anspruch ist so gewaltig und immer wieder, wenn ich es in deinem Wort lese, wie du bist, wie heilig und gewaltig du bist, dann mache ich mir doch Sorgen, in meinem Leben zu sehen, wie wenig ich das sein kann, in vielen Bereichen. Ja, und danke, dass wir deine Gnade haben, dass du uns trägst und trägst und trägst. Du willst trotzdem, dass wir Buße tun, umkehren, dass wir uns reinigen von unserer Schuld und dann bist du treu und gerecht. Und das ist genial, Herr, das ist wunderbar, und da bitte ich dich darum, dass du uns die Augen öffnest. Schenk doch Wunder, Wunder, die uns unsere Augen öffnen für unsere Schuld, die wir bei dir bekennen, dass wir frei werden und dir wieder ganz dienen können. Ja, lass uns wirklich die Sünde nicht auf die leichte Schulter nehmen, Herr, aber danke, dass sie auf deinen Schultern ruhen darf. Amen.